Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Es gibt eine Art von Schizophrenie. Viele Menschen wissen über die Schattenseiten, sind aber auf die Nutzung der sozialen Medien so angewiesen, weil sie sonst rausgeschmissen werden aus der normalen Kommunikation. Digitalisierung ist für alles, was wir heute schon schlecht machen, Brandbeschleuniger. Wie viel schlecht vorbereitete Veranstaltungen gab es? Wie viel Geld ist ausgegeben worden, weil es einmal nicht wichtig war? Alle vor Ort und alle lassen sich aufeinander ein, müssen sich aufeinander einlassen. Und dann ist die Effektivität und das Outcome solcher Veranstaltungen meines Erachtens automatisch höher.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und über meinen heutigen Gast freue ich mich besonders, denn er analysiert die Gegenwart und entwickelt daraus Szenarien für die Zukunft. Und wie die Welt von morgen aussehen könnte und wie wir dorthin gelangen, interessiert natürlich brennend. Professor Stefan Ramler hat sich einen Ruf erworben als Vor- und Nachdenker zu so komplexen Themen wie Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Er erforscht, wie diese Themen miteinander verwoben sind und welche Folgen das für die Gesellschaft hat. Aktuell leitet er als wissenschaftlicher Direktor das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Sein Blick auf die Zukunft lautet nicht: Liebe Leute, ich weiß, so wird es werden, sondern ist demütiger, tastender, forschender und besteht aus Wenn-Dann-Szenarien. Herzlich willkommen, Stefan.
Danke für die Einladung.
Wir wollen heute über Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit habe ich mich selbst viel beschäftigt, deswegen versuche ich mal eine möglichst einfache Definition. Also Nachhaltigkeit verstanden als ein Leben und Wirtschaften, bei dem wir nicht mehr verbrauchen, als gleichzeitig nachwächst, und nicht mehr verschmutzen, als der Planet reinigen kann. Den zweiten Begriff möchte ich gerne dir überlassen, Stefan. Was genau ist Digitalisierung und was umfasst sie?
Jetzt hast du dir ja den einfacheren Begriff ausgesucht, den ich wirklich teile. Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung würde ich auch gleichermaßen eine genauso prägnante Definition gerne liefern. Das ist nur leider nicht möglich. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Digitalisierung ist ein Phänomen, was gar nicht so neu ist. Nach dem Motto: Internet ist Neuland. Digitalisierung beginnt in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Erfindung der ersten Computer, mit der Kryptographie. Und dann kamen die Großrechner für die großen Administrationen dieser Welt, was schon die erste Runde der Arbeitsplatzzerstörung mit sich gebracht hat. Die Personal Computer haben mit Digitalisierung zu tun. Heute die sozialen Medien, das Smartphone, alles in Produktform, gegossene Form digitaler Endgeräte, die natürlich eine ganze Architektur von Datenflüssen, von Rechnersystemen im Hintergrund erfordern. Da sind wir im Grunde schon bei den Anwendungen. Digitalisierung findet statt, wenn wir beispielsweise Carsharing-Autos ausleihen, wenn wir mit unserem Smartphone die Tür öffnen, wenn wir vorher buchen, wenn wir mit unserem Smartphone Tickets kaufen bei der Deutschen Bahn, wenn die Deutsche Bahn plötzlich statt vorher 2 Züge, 3 oder 4 Züge im selben Zeitraum auf einem Zugabschnitt fahren lassen kann, weil man sie einfach enger takten kann, diese Züge. Das ist nichts anderes als der Übergang von einer analogen zu einer diskreten, gestuften Form. Will heißen, ich kann auf einmal das, was vorher ein Buch war, in Form von Daten speichern. Ich kann das sehr platzsparend speichern, ich muss es nicht drucken, das heißt, ich habe weniger Materialverbrauch, ich habe eine Effizienzsteigerung im weitesten Sinne.
Dort. Man kann es schneller verteilen, weil Daten schnell gesendet werden können.
Das ist also mit diesem Übergang vom Analogen zum Diskreten, die Verwendung von computergestützten Produkten, Technologien und Medien, digitaler Endgeräte beispielsweise, für die Planung, Berechnung, Steuerung und Vernetzung von Produkten, von Produkt-Service-Systemen, von großtechnischen Infrastruktursystemen, wie beispielsweise die Bahn oder das Luftverkehrssystem. Das alles sind technische Digitalisierungsprozesse, und eine soziologische Definition hebt einfach schlicht und ergreifend darauf ab, dass digitale Technologien und Medien, sogenannte Ubiquitous Computing Technologien, also ubiquitäre Technologien sind, die überall und generalisiert anwendbar sind. Das heißt, in der Mobilität, im Energiesystem, in unserer privaten Kommunikation, in der Optimierung unserer Abläufe in der Wohnung, im Smart Metering, bei der Elektrizität oder bei der Wärme in unseren Mietwohnungen, Wir haben eine Gesellschaft, in der seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und in den letzten Jahren in enormer Geschwindigkeit digitale Technologien und Medien in den kleinsten Bereich unseres Alltags eingebaut werden.
Aber ohne, dass wir das so richtig mitbekommen, oder? Also das, was mich so fasziniert, ist, dass all diese Beispiele, die du genannt hast, es ist so ein Einsickern. Es wird ja auch nicht von einem Tag auf den anderen eingeführt. Also ist vielleicht auch diese Unsichtbarkeit ein Grund dafür, dass wir auch so wenig über die Schattenseiten nachdenken?
Ja und nein. Also das Smartphone ist natürlich eine paradigmatische Innovation, die revolutionären Charakter hatte. Vor 20, 30 Jahren während meiner Doktorarbeit haben wir darüber geforscht, wie denn ein solches Endgerät für beispielsweise die damals sehr interessante Frage für uns aussehen müsste, zum Leihen von Carsharing-Autos, Ridesharing-Fahrzeugen, wie die Vernetzung von Verkehrsträgern stattfinden kann. Da haben wir uns ein Endgerät gedacht, was Planungs-, Berechnungs-, Buchungsfunktionen, Zugangsfunktionen in sich inkludiert. Und plötzlich 2008 war dieses Gerät da. Und tatsächlich waren die Mobilitätsmärkte einer der ersten Märkte, wo dieses Gerät angewendet wurde. Das Interessante an Menschen ist, wie schnell sie Gewohnheiten und neue Routinen aufbauen. Mhm. Das heißt, es geht um die Frage, wie wir diese Systeme so bauen, dass die Menschen möglichst wenig davon mitbekommen. Das ist eine Antwort auf die Frage, warum es so schleichend stattfindet. Mhm. Kundengerechtigkeit, smarte Benutzbarkeit hat viel damit zu tun, dass sie im Hintergrund laufen und unsichtbar werden und die Prozesse mehr und mehr automatisiert werden. Das führte dann im Gefolge der Erfindung des Smartphones und der Markteinführung dazu, mit den Applikationen, die darauf laufen, dass soziale Medien eine große Rolle gespielt haben, dass wir Stück für Stück dieses Gerät in unseren Alltag eingebaut haben, um Prozesse zu optimieren, zum Beispiel Mobilitätsgeräte zu buchen oder Flüge zu buchen oder.
Dann formuliere ich die Frage nochmal anders. Könnte es sein, dass diese offensichtlichen Nutzen, die wir davon haben, also unsere Bequemlichkeit, dass es daran liegt, dass wir uns so wenig über die Schattenseiten Gedanken machen? Der Nutzen ist sofort da. Und Nachteile, zum Beispiel, was sich herausstellt, das Unsoziale der sozialen Medien, die kommen erst so langsam jetzt ins Bewusstsein.
Tatsächlich, das ist so. Es gibt eine neue Technologie, die wirkt aber nicht einfach so, wie sie wirkt, sondern die wird eingebaut. Und was wir mit den digitalen Technologien machen, wir haben sie eingebaut in den Körper der Gesellschaft auf die Art und Weise, wie wir ihn vorher gebaut haben. Wir nutzen Digitalisierung nicht völlig neu, sondern wir führen Dinge, die uns wichtig sind, mit Hilfe der Digitalisierung nur effizienter, schneller, smarter durch.
Ne? Zum Beispiel?
Na, indem wir beispielsweise das Carsharing optimieren. Ich mache das mal so deutlich. Als ich einer der ersten Carsharing-Kunden in Berlin war, da gab es Stadtauto Carsharing. Da rief man vorher an, man buchte das fürs Wochenende. Dann musste man dort zu einem Tresor gehen. In der Nähe des Stadtteils, wo man wohnte, gab es dann verschiedene Stellplätze. Ich glaube 7 oder 8 in Berlin. Da hatte man einen dicken Tresorschlüssel vorher bekommen, musste vorher zur Zentrale und einen Vertrag unterschreiben. Dann hat man diesen Schlüssel bekommen, dann ging mit dem Tresorschlüssel zum Tresor. Wenn man Glück hatte, fand man den Autoschlüssel drin, weil die vorherigen Nutzer den schon wieder reingelegt hatten. Wenn man Pech hatte, waren die zu spät. Oder aber sie haben es vergessen, den reinzulegen. Wenn man weiterhin Glück hatte, dann hat man das Auto im näheren Umfeld gefunden. Wenn man Pech hatte, musste man 2 Kilometer laufen und wusste nicht, wo steht und musste das Auto suchen. Es ist offenkundig, dass die Digitalisierung dieser Ausleihprozeduren auf Basis der digitalen Plattformökonomie, die hinter all diesen Dienstleistungen mittlerweile steht, es ermöglicht, das mit dem Smartphone alles zu machen. Buchen, planen, Öffnungsfunktionen fürs Auto, alles neu innerhalb der letzten 20 Jahre.
Ich musste so schmunzeln, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich nicht sehen können, bei deiner langwierigen Beschreibung, weil es uns schon so antiquiert erscheint. Und es war vor eben 20 Jahren Stadtauto eine super Innovation und galt als total fortschrittlich. Und jetzt sagen wir, was für ein Scheiß, also es geht doch alles mit einem Gerät, geht doch viel leichter. Und das ist wahrscheinlich nicht das einzige Beispiel, sondern es gibt ganz viele.
Genau, wir bauen das ein, ne? Wir bauen das in die Prozesse des Mobilität, der Energiesysteme, des Managements von Kommunikation und plötzlich scheint es uns normal. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Effekt. Ich möchte durchaus behaupten, dass mittlerweile natürlich auch die Schattenseiten deutlich werden. Also wir brauchen eine Zeit, damit sie deutlich werden, damit die Pädagogen und Bildungswissenschaftler das Stäbchen können, was das mit unseren Kindern macht, die Aufmerksamkeitsforscher erkennen können, was das mit unserer, überhaupt mit Menschen macht, die sozialen Medien. Also all die Schattenseiten, die wir heute diskutieren, auf die ich vielleicht später noch komme, mussten erstmal sichtbar werden. Alle meine Kinder haben sich intensiv mit sozialen Medien auseinandergesetzt. Sie wissen die Schattenseiten und sie nutzen sie gleichfalls sehr intensiv. Weiterhin, es gibt eine Art von Schizophrenie. Viele Menschen wissen über die Schattenseiten, sind aber auf die Nutzung der sozialen Medien so angewiesen, weil sie sonst rausgeschmissen werden aus der normalen Kommunikation. Sie wären kein vollwertiges Gesellschaftsmitglied mehr. Gerade in Peergruppen jugendlicher Art ist das ganz wichtig. Also meine Kinder beispielsweise wissen über die Schattenseiten, nutzen es trotzdem.
Dazu fällt mir ein, dass ich gerade eine Dokumentation gesehen habe, The Social Dilemma, über also Leute aus dem Silicon Valley, von Facebook, von Google, von Pinterest und wie sie alle heißen, also aus dem Inneren dieser Tech-Industrie, die über diese Schattenseiten gesprochen haben. Und da war einer dabei, der hat gesagt, ich habe tagsüber die Algorithmen entwickelt, Algorithmen der Verführung, bleibt länger dran, ladet noch mehr Leute ein, macht ganz viel Bildschirmzeit. Und abends bin ich darauf reingefallen, auf diese Verführung. Das heißt, die Verführungskünste dieser Algorithmen sind so suggestiv und so schleichend, dass die Verführer zu Verführten werden.
Es zeigt aber etwas weiteres noch, was mir ganz wichtig ist, hier zu transportieren, nämlich Technologien jedweder Art, auch digitale Technologien und Medien, bauen keine neue Welt aus sich heraus. Sondern wir als Menschen nutzen sie, um das, was wir als Welt in den letzten 100, 200, 300 Jahren gebaut haben, weiter zu betreiben, nur zu optimieren. Der Kapitalismus wird nicht abgeschafft oder besser oder menschlicher durch Digitalisierung, er wird nur noch schlimmer. Will heißen, Digitalisierung ist für alles, was wir heute schon schlecht machen, Brandbeschleuniger. Da ist natürlich sehr sinnvoll für diese Unternehmen wie Facebook und andere, Ökosysteme zu bauen, aus denen ich nicht mehr rauskomme. Und das monopolkapitalistische Verwertungsinteresse dieser großen Unternehmen führt dazu, dass sie wahnsinnig gute Spezialisten haben, eine wahnsinnig gute Psychologie anwenden, um die Menschen in die Ökosysteme reinzuholen. Und wenn sie einmal drin sind, gehen sie so schnell nicht mehr raus. Jemand, der 2-3 Jahre im Ökosystem von beispielsweise Apple sich bewegt hat, hat eigentlich faktisch kaum noch eine Chance, um da rauszukommen, weil er so tief drin ist. Und das ist das Ziel dieser Ökonomie, den Kapitalismus im Grunde nicht besser, marktwirtschaftlicher zu machen, sondern schlechter zu machen.
Also ich kann das auch so sehen, dass die Digitalisierung, es ist eine neue Technologie, aber sie funktioniert als Beschleuniger für Globalisierung, für Überproduktion, Überkonsum, für ein Übermaß, kann man das sagen, gemessen an den planetarischen Grenzen, die wir nun mal haben. Könnte nicht auch Digitalisierung verwendet werden als Werkzeug, um Nachhaltigkeit zu stärken? Also es war ja immer wieder die Hoffnung, zum Beispiel, dass wir Autofahrten durch Telependler ersetzen und internationale Flüge durch Videokonferenzen. Also könnte es auch ein Werkzeug für mehr Nachhaltigkeit sein?
Ganz unbedingt, aber ich würde gerne nochmal den Versuch machen, die verschiedenen Innovationslinien, so nenne ich das, der Digitalisierung zu beschreiben, weil dann kann ich auch besser darüber reden, wie Digitalisierung helfen kann, die Welt nachhaltiger zu machen.
Ne? D'accord.
Wir reden, wenn wir über Digitalisierung reden, heute über Automatisierung und Robotik beispielsweise. Automatisierung macht natürlich es sehr viel einfacher, schmutzige, lästige Arbeitsplätze abzubauen, Prozesse zu optimieren. Ihr Hauptwirkungsprinzip ist die Effizienzsteigerung in technologischen Prozessen, aber auch in Nutzungsprozessen. Eine zweite Innovationslinie ist die Vernetzung, Big Data, Smart Data.
Was heißt Big Data?
Das Sammeln großer Datenmengen, also soziale Medien beispielsweise dienen uns dafür, große Datenmengen zu sammeln. Wir sprechen da von Datenreichtum. Dieser Datenreichtum ist die Grundlage für maschinelle Lernprozesse, die in der Techie-Szene als künstliche Intelligenz beschrieben wird.
Also das ist so eine künstliche Intelligenz, die lernen kann durch Gebrauch.
Genau, diese maschinellen Algorithmen sind dann umso besser, je größer der Datenreichtum ist, die Datenmenge, die sie nutzen können, um Dinge zu lernen. Also je größer die Menge an unterschiedlichen Gesichtern überall aus der Welt ist, um ein Gesichtserkennungsprogramm zu programmieren, desto besser wird es funktionieren. Das erklärt, warum die Unternehmen aus dem Silicon Valley so einen großen Wert drauf legen, möglichst große Ökosysteme aufzubauen, die Menschen möglichst lange in ihren Ökosystemen zu halten und möglichst viele Daten zu ernten. Das ist die zweite Innovationslinie. Die dritte möchte ich mal bezeichnen als das ganze Thema Virtualisierung und Augmented Reality. Da kommen wir zu dem Thema des Telependels und der Telekommunikation. Ich kann mithilfe digitaler Technologien und Medien natürlich, das haben wir in der Pandemie gesehen, auf einmal Echtzeitkonferenzen machen. Einfach dadurch, dass die Technologien so smart sind, so leicht sind, so ubiquitär sind, kann ich plötzlich von meinem Wohnzimmer aus mit dem Computer eine Videokonferenz machen, wo ich früher eine große Videoleinwand
brauchte. Das war ein Riesenaufwand. Nur reiche Unternehmen konnten sich dieses Equipment leisten und heute geht es mit Zoom auf dem PC.
Genau, und vierte Innovationslinie wäre das Ganze, was ich als Plattformökonomie bezeichnen würde. Also entstehen völlig neue Marktformen, die es möglich machen, Angebot und Nachfrage auf eine sehr kluge, schnelle, effiziente Art und Weise zu vermatchen. Ne? Also wenn ich Beispiel nochmal Carsharing plötzlich mithilfe einer Applikation möglich wird und einer dahinterliegenden Software und einem Datenpool die Ausleihe- und Buchungsprozesse so effizient zu machen, wie wir es heute machen können beim Ride- und Carsharing, dann ist es natürlich ein Riesenfortschritt. Also entstehen neue Plattformen, die nichts anderes machen, als zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln.
Also die ganzen Reiseplattformen, eBay.
Das sind alles Plattformen, die gigantisch mächtig werden. Alle Innovationslinien zahlen auf dieses eine Ziel hin, Effizienz zu steigern. Und daraus resultieren dann die Schattenseiten. Ich baue beispielsweise Arbeitsplätze ab. Ich erzeuge soziale Ungleichheit. Ich habe enorme Ressourcenaufwendungen für die produzieren diese Geräte, weil sie überall genutzt werden. Ich habe enorme Energieaufwendungen.
Warum soziale Ungleichheit? Man könnte auch sagen, also durch die Digitalisierung ist alles unaufwendiger. Das heißt, mit weniger Geld kann man teilnehmen.
Na, es ist eben nicht so, die guten Endgeräte kosten was. Ich muss mir erstmal ein Smartphone leisten können. Ja, ich muss mir als Eltern, die jetzt im Rahmen der Pandemie plötzlich vor der Herausforderung standen, ich muss meine Kinder ins Homeschooling bringen, muss ich plötzlich Endgeräte kaufen, die ich gar nicht leisten mir kann. Ne? Ein iPad oder ein Computer. Das ist ein Beispiel dafür, wie soziale Ungleichheit, die vorher schon existiert, durch Digitalisierung noch verschärft wird. Ich habe auch Menschen, die vielleicht nicht die Kompetenz haben, diese Endgeräte zu nutzen. Wenn ich als älterer Mensch auf einmal in den urbanen Regionen dazu gezwungen werde, beispielsweise ein Smartphone zu nutzen, um ein Uber-Fahrzeug zu buchen oder ein Carsharing-Fahrzeug zu buchen, das gar nicht mehr anders geht, oder vielleicht auch Tickets zu buchen bei der Deutschen Bahn, und die Schalter abgebaut werden in derselben Zeit, dann habe ich natürlich einen Nachteil. Wir sprechen von der Digital Divide, der digitalen Trennung.
Also wenn ich ehrlich bin, bin ich am Anfang auch sehr auf die Heilsversprechen aus dem Silicon Valley reingefallen. Also das, was verkündet wurde, auch von Mark Zuckerberg von Facebook oder Steve Jobs. Also die neuen Medien, die Digitalisierung wird die Menschheit befreien. Wir werden uns alle vernetzen, alle miteinander verbinden. Große Weltprobleme, Seuchen etc. werden gelöst. Sind wir alle, so wie ich, zu naiv gewesen, was eben auch diese Schattenseiten angeht?
Nee, das wäre jetzt überheblich zu sagen, alle, die es nicht verstanden haben. Man kann es vielleicht vergleichen mit der industriellen Revolution. Karl Marx und Engels haben über ein extrem komplexes soziales Geschehen damals geschrieben und sie waren wahnsinnig brillante Analytiker. Man muss sich die Digitalisierung so vorstellen, dass das noch sehr viel komplexer ist als das, was vor 200 Jahren passiert ist. Und wir brauchen viele Karl Marx und Ludwig Engels, um das zu verstehen. Es ist gar nicht schwer erklärbar, warum wir normalos das nicht richtig verstehen konnten, weil es unheimlich kompliziert ist.
Und die Geschwindigkeit auch.
Die Geschwindigkeit ist nochmal eine andere als damals in der industriellen Revolution. Das war für die Menschen damals schon wahnsinnig herausfordernd. Und genauso herausfordernd ist im Grunde die Digitalisierung für uns. Sie läuft ungleich schneller ab, ungleich umfassender im weltpolitischen Kontext, überall auf der Welt, in allen Bereichen, zumal die Narrative und Heilsversprechen, wie du das genannt hast, dieser Silicon Valley-Ökonomie wahnsinnig klug sind.
Das sind keine Dummen, die das
sind. Nein, es sind die Besten.
Und die haben auch gute Beispiele, dass sie sagen, Beispiele. Was weiß ich, die Revolution, der arabische Frühling ist durch Facebook auch organisiert worden, solche Dinge.
Das stimmt auch, und es stimmt auch, dass im ausgerollten Maßstab Level 4 Plus Automatisierung im automobilen Bereich.
Was? Level 4 Plus
ist hochautomatisiert, sagt man. Mhm. Level 5 ist vollautomatisiert, also das, was Tesla immer verspricht, irgendwann mehr Menschen vollautomatisch Auto fahren können, wir brauchen keine Chauffeure mehr für die Uber-Flotten. Natürlich führt Level 4 Plus jetzt schon dazu, also hochautomatisiertes, hochassistiertes Fahren mit dem Auto dazu, dass die Todeszahlen runtergehen. Dass dieses Narrativ stimmt. Man muss aber das andere Narrativ noch dazu nehmen, was eben nicht damit genannt wird, die Schattenseiten zu sagen, ja, dadurch, dass ihr dieses Versprechen der Vision Zero, der Null Toten im Bereich der Automobilverkehre habt und Menschen sich dadurch zur Automatisierungstechnologie hingezogen fühlen, gehen immer mehr Menschen und auch selbst die Automobilkonzerne in die Ökosysteme der digitalen Ökonomie rein.
Werden reingezogen
und die Datenmacht der Konzerne wird umso größer. Je mehr Datenreichtum ein Unternehmen gewinnt, dadurch, dass seine Ökosysteme immer geschlossener sind. Ich bin also als Tesla-Nutzer beispielsweise gezwungen, mehr oder minder, die Daten Datensysteme von Tesla zu nutzen. Ich komme da nicht raus. Ich kann dieses Auto nicht nutzen, ohne Daten zu generieren für dieses Unternehmen. Dieses Unternehmen nutzt diese Daten, um neue Automatisierungstechnologie aufzubauen, die dann umso smarter wird und umso besser Verkehrstote verhindern kann. Aber der Preis dafür ist, dass ich transparent werde als privater Nutzer. Das ist das, was so wenig sichtbar ist. Die Schattenseiten, die über Dekaden und viele Jahre dann erst sich auswirken, nämlich Monopolkapitalismus, schleichender Verlust demokratischer Prinzipien und Mitbestimmungswirkung, die Machtanmaßung dieser Unternehmen, ihr Einfluss auf die Politik, das sehen wir erst viele Jahre später.
Hast du ja eine mich sehr interessierende Parallele gezogen zwischen dem Umbruch Agrargesellschaft, Industrialisierung und jetzt Umbruch in Richtung Maschinenzeitalter 2.0. Die Industrialisierung ist auch gezähmt worden, also durch soziale Marktwirtschaft, durch Arbeitsschutzgesetze etc. und hat auch Probleme gelöst wie Armutsprobleme und so weiter. Jetzt frage ich nochmal, gibt es Möglichkeiten, wie auch die Digitalisierung Probleme der Nachhaltigkeit, des nachhaltigen Lebens löst?
Unbedingt. Ich nehme mal die Mobilität, weil wir schon drüber sprechen. Nehmen wir eine Stadt wie Berlin, die hat eine Fahrzeugflotte von 1 Million Fahrzeugen bei 3 Millionen Einwohnern ungefähr. Jetzt kann ich mithilfe digitaler Technologien, Verkehrsleittechnologien entwickeln, City-Maut-Konzepte entwickeln, die den Verkehrsfluss so optimal machen, dass ich keine Stauungen mehr habe, dass ich weniger Emissionen ausstoße und so weiter. Ich kann mithilfe der plattformökonomischen Anwendung aber auch Flottenmanagement betreiben und kann womöglich sowas ähnlich wie Uber anbieten, also Ridesharing, das Teilen eines Fahrzeugs für eine Fahrt für mehrere Personen. Das war vorher so schlecht möglich, weil das Matchen der Nachfrage so schwierig war. Jetzt kann ich mithilfe dieser digitalen Technologien viele Nachfragehandlungen einzelner Personen bündeln. All diese Dinge können dazu dienen, aus der Fahrzeugflotte Berlins, wenn die Menschen bereit wären, ihr Privatfahrzeug abzuschaffen und nur noch Autobausteine zu nutzen für die erste und letzte Meile, beispielsweise auf dem Weg zur S-Bahn und zurück, könnte ich die Fahrzeugflotte von Berlin auf die Hälfte oder ein Drittel reduzieren. Da habe ich einen ökologischen Vorteil gewonnen.
Was ich aber beobachte ist, es gibt jetzt ganz viele neue Leihsysteme für Tretroller, für Fahrräder, Elektrofahrräder, Scooter, Autos und der Verkehr ist nicht weniger geworden, sondern mehr. Dafür gibt es ja auch einen technischen Begriff, also der Rebound-Effekt. Ich weiß nicht, ob ich den richtig anwende, aber dass für gesparte, eingesparte Umweltbelastung, Kilometer an anderer Stelle vielleicht sogar noch mehr anfällt.
Das ist ein wunderbares Stichwort, um eben zu sagen, dass Digitalisierung wunderbare Vorteile haben kann, aber im Augenblick die Schattenseiten überwiegen, weil wir es als Gesellschaft nicht begriffen haben, dass Digitalisierung nicht als Messias-Technologie alle Probleme löst, die wir ohnehin haben, sondern die Probleme, die wir ohnehin haben, an anderer Stelle gelöst werden müssen durch eine neue Bereitschaft, den Primat der Politik zur Geltung zu bringen und eben die Rahmenbedingungen des Einbettens dieser Technologien in unsere Gesellschaft zu verändern. Nur dann wird Digitalisierung nicht wie alle anderen Technologien die Dinge über Effizienzsteigerung erstmal besser und dann schlechter machen, sondern wirklich ermöglichen, neue Lebensstile zu entwickeln. Ich will das nochmal deutlich machen am Bereich der Mobilität. Ein anderer Weg wäre gewesen, von vorhinein die Einbettung dieser Tretroller, der Leihsysteme, der Elektroroller, der Carsharing- und Ridesharing-Systeme von vornherein aus einer Hand zu betreiben, zum Beispiel durch die Deutsche Bahn, und das Ganze ein bisschen systematischer zu machen. Nicht zu sagen, schmeißt eure Roller auf die Straßen und wenn es nicht gut geht, dann liegen die da rum bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern genau sich auszuwählen, wer kann das, wie wird das mit dem öffentlichen Verkehr verbunden, wo sind die Ausleihstationen, welche Applikationen brauche ich dafür und ein oder zwei Anbieter in den Markt zu bringen. Das ist ein integriertes Verkehrssystem, was mit politischer Planung und Regulierung zu tun hat. Und wenn ich neue digitale Technologien auf den Markt werfe, in der Hoffnung, dass diese Angebotsoptionen so faszinierend sind, dass die Menschen ihr eigenes Auto stehen lassen, dann habe ich mich geschnitten, weil wir wissen aus der Verkehrssoziologie und aus der Nutzerforschung der Mobilität, dass Routinen und Gewohnheiten nicht automatisch durch ein besseres Angebot verändert werden, sondern dass die Menschen nur das als Add-on nehmen. Das heißt, wenn ich die genau durch eine Optionsvielfalt an digitalen, gemanagten, neuen Mobilitätstechnologien den Markt erweitere, muss ich auf der anderen Seite anfangen, das private Automobil so zu regulieren, dass es nicht mehr so einfach wird,
es zu benutzen. Nicht mehr so attraktiv ist. Die Fragen, die du dann stellst, implizit, wenn ich dich so höre, ist, sind wir in der Lage, wirklich politisch, gesellschaftlich die Digitalisierung so zu steuern, dass dann am Ende die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Das heißt, das ist auch eine politische Machtfrage.
Total. Eine Schattenseite der Digitalisierung. Wenn ich ein Gerät wie dieses Smartphone habe, sieht das ja aus, als ob das gar nicht viel Ressourcen drin sind.
Klein,
smart. Im Vergleich zum Auto würde man sagen, mein Gott, was regt der sich auf, der Rammler. Ich muss aber genau gucken, was das für Rohstoffe sind. Neodym, Coltan, Gold, Silber, Platin. Gleiches gilt übrigens für die Elektromobilität auch.
Ne? Edle Stoffe.
Edle, hochedle, sehr wertvolle Rohstoffe, die allein schon in der Extraktion aus dem Boden hochaufwendig sind. Ich brauche sehr viel fossile Energie, um diese Ressourcen aus der Erde zu holen. Dazu kommt aber die Tatsache, dass diese natürlich nicht hier in Deutschland in der Erde liegen, sondern das Ganze passiert in Afrika.
Ja? Vor allen Dingen in Afrika.
In Kongo beispielsweise. Kongo ist eines der ressourcenreichsten Länder der Welt. Kongo war mal eine relativ stabile Gesellschaft und seitdem in dem Maße Coltan in Kongo aus der Erde geholt wird, was wir brauchen für unsere digitalen Endgeräte. Und die Eliten dieses Landes mit den großen Minengesellschaften dieser Welt Verträge abschließen, die so aussehen, dass die Minengesellschaften nur mit einer wahnsinnig brutalen Art und Weise, ohne Rücksicht auf die Umwelt, ohne Rücksicht auf die Menschen zu nehmen, diese Dinge aus der Erde holen muss. Nur die Menschen, die dort leben, haben von diesem Reichtum ihres eigenen Landes nichts. Und das bedeutet, dass Milizen beispielsweise aufgetreten sind, dass Menschen ihre Heimat verloren haben. Also Kongo ist ein versagender Staat mit enorm viel Gewalt gegenüber der Bevölkerung, weil wir billige Endgeräte haben wollen. Das ist ein Beispiel für eine Schattenseite der Digitalisierung.
Und fast wie so die Wiederholung eines Spiels, was wir gerade auch beim Thema Umwelt hatten. Also so die Vorteile nehmen wir uns und die Nachteile, die Schattenseiten, die delegieren wir irgendwo hin.
Geht auch noch das es Wegschmeißen. Gibt 2000 Kilometer entfernt von Kongo ist Ghana. Ghana gilt als einer der Hauptendorte, Entsorgungsorte für die Weihnachtsgeschenke, die wir vor 2 oder 3 Jahren unter unserem Weihnachtsbaum liegen hatten. Aber nicht in Fabriken, die dann ausgerollt sind, um dreckige Technologie dann sauber zu entsorgen, sondern über Ölfässern mit Bunsenbrennern, händisch, ohne Masken, sind vor allem Kinder und junge Erwachsene, die die Rohstoffe aus diesen Geräten rausholen. Das heißt, ich habe am Anfang wie am Ende der Nutzungskaskade unheimlich viel Dreck, unheimlich viel Armut, unheimlich viel soziale Ungerechtigkeit, unheimlich viel Ausbeutung. Und in der Mitte, bei meinen Kindern, bei deinen Kindern, haben wir eben den Wohlstandseffekt, den Nachhaltigkeitseffekt, den Modernisierungseffekt, den Convenience-Effekt.
Wir haben das schon mal kurz angesprochen im Bereich Verkehr, was da Digitalisierung vielleicht tatsächlich für die Nachhaltigkeit tun könnte. Und ich habe das Stichwort genannt Telependeln und Videokonferenzen. Wie ist da deine forscherische Erfahrung dazu?
Ich beschäftige mich tatsächlich schon sehr lange mit Videokonferenzen und mit Telependeln, Virtualisierung von Kommunikation. Die Technologien sind ja immer besser geworden, sind in der Lage, reale Verkehre zu substituieren.
Zu ersetzen.
Da bin ich nach wie vor der Überzeugung, dass das funktioniert. Und es hat sich ja zum ersten Mal gezeigt, dass dieser kleine, unaussprechliche isländische Vulkan ausgebrochen ist, dass Menschen von heute auf morgen in der Lage waren, Geschäftsreiseverkehre zu ersetzen durch Videokonferenzen. Und damals haben schon die Unternehmen gemerkt und einige sind dabei geblieben, dass man irre viel Geld sparen kann. Nur wenn Ressourcenpreise für Langdistanzverkehre und CO2 keine Rolle spielt, dann fangen die Leute wieder an zu fliegen. Jetzt hat die Pandemie, da bin ich zum ersten Mal dankbar gewesen für die Pandemie in diesem einen Bereich, dass es uns gezwungen hat, das Thema Virtualisierungstechnologien im Bereich der Schule, im Bereich der Universitäten, im Bereich des Homeworking anzuwenden.
Meetings überhaupt.
Meetings im Kulturbereich, Vorträge und so weiter. Das hat funktioniert, weil die Technologiedynamik seit Anfang der 2000er Jahre weiter sich entwickelt hat, weil die Endgeräte besser geworden sind. Aber der Immersionscharakter dieser Technologien, also die Möglichkeit, da einzutauchen und ein Gefühl dem Gegenüber zu haben, wie ich es habe, wenn er mir gegenüber sitzt, ist noch nicht so gut. Es ist nicht wie das Holodeck auf der Enterprise. Die Technologie müsste also noch besser werden, damit dieses Gefühl von Sozialität, von Begegnung,
Resonanz,
was ja auch viel über Gerüche, über eine gute Technologie,
Körpersprache
stattfindet, dass das wird noch nicht so gut transportiert. Deswegen muss ich meinen optimistischen Vorstellungen, wir könnten beispielsweise virtuelle Institute aufbauen, wir könnten virtuelle Universitäten aufbauen, über all das habe ich nachgedacht in den Jahren vor Corona. Das muss ich ein Stück weit relativieren. Aber dennoch wird es weiterhin in Zukunft eine wichtige Möglichkeit sein. Ich gehe davon aus, dass wir beim Homeoffice bleiben, 2 bis 3 Tage in der Woche im Homeoffice. Vattenfall baut beispielsweise eine Konzernzentrale gerade in Berlin, die so klein ist, dass nur 3/4 der Belegschaft, 60%, in Echtzeit zeitgleich in diesem Gebäude sein können. Es bedeutet aber auch, eine Sache zur Kenntnis zu nehmen, die nicht von der Hand zu weisen, ist die sogenannten Rebound-Effekte. Da warst du vorhin ja auch schon drauf zu sprechen gekommen. Rebound-Effekte, um das mal zu definieren, treten immer dann ein, wenn ich Effizienz steigere. Also wenn ich beispielsweise über die Optimierung des Verkehrsflusses in einer Stadt durch digitale Endgeräte, durch Verkehrstelematik den Verkehrsfluss optimiere.
Und dann fahren mehr Leute Auto.
Dann führt das nicht dazu, dass dieselbe Menge an Leuten besser unterwegs ist, sondern dadurch, dass ich die Straßenraum entlaste, werde ich einen neuen Sog erzeugen und mehr Leute werden Auto fahren. Wenn ich beispielsweise durch Telependeln, Homeoffice dafür sorge, dass Menschen nur noch 2 oder 3 Tage in der Woche ins Auto steigen müssen, dann sparen sie Zeit und Geld. Wir nennen das die Technologierenditen, zeitlicher und finanzieller Art. Und nach allen Erfahrungen der Forschung der letzten 30 Jahre wissen wir, dass diese Technologierenditen nicht gespart werden für mehr Nachhaltigkeit, sondern dass sie wieder ausgegeben werden. Also wir wissen, dass Menschen, die unter der Woche Telependeln betreiben, am Wochenende und so weiter fahren und dann diese Technologierenditen entweder kompensieren oder überkompensieren sogar. Das heißt, ich habe sogar noch einen Wachstumseffekt. Und genau das müssen wir beim Telependeln auch mit im Blick haben. Rebound-Effekte zweierlei Art. Also die ich gerade beschrieben habe. Und wir wissen auch, dass natürlich Telekonferenzsysteme Energie brauchen. Also ich muss große Serverfarmen aufbauen, um diese Systeme möglichst konvenient laufen lassen zu können. Es sind Datenmengen ohne Ende, die enorm sind. Und diese Serverparks, die sind nicht sauber. Die sind in weiten Teilen der Welt, werden sie mit schmutziger Kohleenergie betrieben. Das kann ich mal als Passepartout nehmen, bei jeder Form von digitaler Technologie. Ich habe Optimierungseffekte und die Optimierungseffekte verleiten zu mehr Nutzung, zu mehr Nachfrage. Und wir haben auf keine Art und Weise bislang über politische und ökonomische Regulierung einen Weg gefunden, die Rebound-Effekte zeitlicher, finanzieller und ökologischer Art wieder einzufangen.
Den Begriff Telependeln und Meetings robben wir uns ja schon ganz langsam auch an das Veranstaltungsthema ran. Wir haben da alle viel gelernt, welche Meetings, welche Konferenzen man in der Corona-Zeit auch online abwickeln konnten. Meine These zur Veränderung in der Veranstaltungsbranche ist, dass vielleicht in Zukunft einfache Kommunikationen online abgewickelt werden, also wenn man einfach nur Informationen austauscht, ein Arbeitstreffen mit einer ganz konkreten Agenda und wenn man sich live trifft zur Live-Kommunikation, Konferenzen, Kongresse, was auch immer, dass da die Ansprüche an die Qualität der Veranstaltung, also was lerne ich wirklich, wem begegne ich wirklich, was verändert diese Veranstaltung wirklich, die Ansprüche werden größer. Erste Frage, ist das auch dein Szenario? Und die zweite Frage wäre, wie siehst du so das Zusammenspiel zwischen analog und digital, dass also einerseits dieser menschlichen Verbundenheit und diesem menschlichen Lernen etc. dient und gleichzeitig nachhaltig ist?
Ich teile die These und wir machen das tatsächlich auch in der eigenen Praxis, also im Institut als auch ich als Hochschullehrer seit einiger Zeit. Also die notwendigen Kommunikationen laufen remote, also über die Entfernung. Und wir machen dann Blog-Seminare, die sehr aufwendig vorbereitet sind, für die Lehre beispielsweise.
Und Blog-Seminar heißt vor Ort?
Vor Ort, miteinander, gut vorbereitet, sich Zeit nehmen.
Anders als früher, mehr Zeit nehmen, mehr, besser vorbereiten.
Genau, genau. Und das machen wir im Institut genauso. Die Standard-Kommunikation laufen sehr gut mittlerweile über die verschiedenen digitalen Endsysteme, die die Anbieter ja auch für Büroorganisationen im Angebot haben. Und dadurch, dass die Leute nicht mehr jeden Tag fahren, kann man dann auch mal sagen, wir machen mal eine längere Veranstaltung, wir haben an anderer Stelle Zeit gespart, wir machen jetzt gut vorbereitete Veranstaltungen, um diesen menschlichen Faktor wieder einzufangen. Institutionen und Organisationen, da beißt die Maus keinen Faden ab, leben vom menschlichen Faktor. Das wird sich auch nicht virtualisieren lassen. Mit dem besten Immersionscharakter der Technologie nicht. Also wenn ich eine Qualität hätte wie beim Holodeck bei Star Trek, wäre meines Erachtens es immer noch nicht ausreichend. Ich brauche immer wieder direkte Bewegung, ich brauche auch die Berührung. Das Ganze werden wir nicht technologisch darstellen können. aber ich kann es nachhaltiger machen, ich kann es besser planen, ich kann es wertvoller machen. Zur Veranstaltungsbranche, wenn ich mir diese Spitze erlauben darf, bin ja selbst viele Jahre als Redner, auch als Teilnehmer von Konferenzen durch die Welt getourt und mache das immer noch. Und wie viel schlecht vorbereitete Veranstaltungen gab es, wie viel Geld ist ausgegeben worden, weil es aber nicht wichtig war, von den Unternehmen auch. Und jetzt haben wir eine neue Klappheit.
Man kann ja sofort wieder eine nachschieben, genau, ist ja kein Problem.
Wie ist es von vielen Mitarbeitern von großen Unternehmen genutzt worden, nicht weil sie die Sachexpertise, die sie hätten lernen können bei dieser Konferenz, nachfragen wollten, sondern weil sie in die Stadt wollten, wo das stattfand, weil sie raus wollten. Weil sie von der Familie weg war. Also es gibt ja viele Sekundär- und Tertiärmotive bei Menschen immer, warum sie zu Konferenzen gehen. Und die sind immer teurer geworden, immer hochkarätiger. Man hat es kaum noch ausgehalten und am Ende ist sehr wenig rübergekommen. Und meine Hoffnung ist, offenbar wie deine auch, dass wir dadurch, dass wir uns konzentrieren, Standardkommunikation, andere Dinge über Telekommunikation machen, über Videokonferenzen, wir uns mehr Zeit nehmen für den wirklichen menschlichen Austausch. Das bedeutet für die Veranstaltungsbranche, sich auch mehr Mühe geben zu müssen für die Veranstaltung, die man macht. Man kann sie vielleicht auch teurer anbieten. Und man wird lernen müssen, hybride Systeme aufzubauen.
Meine Erfahrungen mit Hybridformaten in den letzten anderthalb Jahren waren eher negativ. Ich finde gut, wenn man es komplett online macht oder machen muss oder wenn man es wirklich komplett live macht. Als Moderator habe ich nie richtig gewusst, ob ich mich jetzt auf das entfernte Publikum konzentrieren soll oder die Gruppe, die vor Ort ist. Also vielleicht müssen wir da aber auch lernen, was Hybrid angeht.
Ich meinte sequenziell Hybrid. Also nicht, dass ich Leute vor Ort habe und Leute, die zugeschaltet sind, okay, sondern ich meinte vorbereitende und nachbereitende Aktivitäten einer Veranstaltung. Also es gibt hier vielleicht vorbereitende Sessions, es gibt vielleicht Diskussionen über einzelne Papiere, dass man das über Telekommunikation macht, sozusagen, wie man es in der Dramaturgie eines Romans hat. Ich habe viele vorbereitende Aktivitäten und Erzählungsschritte und dann gibt es einen Climax und dann wird das wieder nachbereitet. Und so ähnlich
also kann man doch Live-Kommunikation als der Höhepunkt so eines Prozesses.
Genau. So kann man doch die Dramaturgie einer Veranstaltung im Vorfeld, im Nachfeld auch konzipieren. Und ich glaube, dass das Veranstaltungen, aber auch die dort stattfindende Kommunikation und damit letztlich zwangsläufig auch die Wertigkeit und die Ergebnisse solcher Veranstaltungen massiv ertüchtigen können und wertvoller machen können.
Wir wollen ja über Digitalisierung und Nachhaltigkeit sprechen, wenn ich das jetzt auf die Veranstaltung beziehe. Wir sprechen ja von drei Dimensionen von Nachhaltigkeit, also die soziale, die wirtschaftliche und die ökologische. Müsste man nicht, wenn man die Nachhaltigkeit einer Veranstaltung beurteilen will, auch einbeziehen und einrechnen, wie wirkungsvoll war die? Also wie viel wurde dann wirklich gelernt? Wie viel wurde vernetzt? Wie viel wurde neu geschaffen? Was bleibt von der Veranstaltung?
Das ist der Begriff der Effektivität. Wir haben ja immer das Problem, Effizienz und Effektivität nicht gut unterscheiden zu können. Und wir wollen Nachhaltigkeit heutzutage sehr viel über Effizienz erzeugen. Und eigentlich ist es genau die Frage nach dem, wie viel ist genug, wie viel ist richtig und wie effektiv ist das? Und da glaube ich ganz sicher, dass Veranstaltungen, wo die Menschen, wenn ich es anders konzipiert habe, sich richtig darauf einlassen können, natürlich sehr viel effektiver sind, weil sie tiefer eintauchen in die Kommunikation mit den anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich das gut telekommunikativ digital vor- und nachbereite, die Menschen eher bereit sind, wenn sie dahin fahren, 3-4 Tage auch mal das Handy auszuschalten, ganz dort zu sein. Das kann ich dann vielleicht auch erwarten. Und dann wird die Kommunikation besser. Dann bin ich nämlich nicht zeitgleich an unterschiedlichen Orten. Das meinte ich mit dem Unterschied zwischen sequenziell Hybrid und in Echtzeit Hybrid. Und die sind alle vor Ort und alle lassen sich aufeinander ein, müssen sich aufeinander einlassen. Und dann ist die Effektivität und das Outcome solcher Veranstaltungen meines Erachtens automatisch höher.
Also sie sind nicht nur körperlich anwesend, sondern emotional, geistig auch präsent,
genau,
um aufnahmefähig, genau, zu sein. Ja. Was mir noch nachgeht, was ich total spannend finde, dass du sagst, es gibt ja immer die offiziellen Gründe, zu einem Kongress zu fahren, zu einer Veranstaltung zu fahren. Und es gibt eben auch nachgeordnete Motive oder man könnte auch sagen verborgene Motive. Ich will einfach mal raus aus dem Büro, ich will diese ferne Stadt erkunden oder ich will fremdgehen, was weiß ich. Nachhaltigkeit kommt mir oft wie so ein wissenschaftliches und sehr rationales Denken vor. Muss man nicht diese emotionalen und verborgenen Motive auch einbrechen, auch wenn man jetzt über die neuen Entwicklungen im Veranstaltungsbereich nachdenkt?
Also ich habe nie anders über Nachhaltigkeit nachgedacht, wenn du das so sagst. Ich glaube, dass tatsächlich, da hast du recht, die Nachhaltigkeitsdebatte daran krankt, dass wir das zu instrumentell angehen.
Was meinst du damit?
Naja, es gibt ein Problem, es gibt eine Lösung Und dann wird die umgesetzt und wir wundern uns dann, dass es nicht funktioniert. Ja, warum funktioniert sie? Weil wir Menschen Menschen sind. Weil wir Routinen, Gewohnheiten, Sinnorientierung, Wertorientierung haben. Weil wir bigott sind, weil wir verlogen sind. Da geht es ja schon in die Richtung der sekundären und tertiären Motive, über die wir nicht reden wollen. Und ich glaube, eine Nachhaltigkeitspolitik, die mit diesen, in Anführungsstrichen, ja nicht so gerne an uns selbst gesehenen Emotionen und Motiven umgeht und die auch offen benennt, wäre realistischer. Das gilt auch für die Veranstaltungsbranche, aber generell für die Frage der Nachhaltigkeit. Und deswegen, weil der Mensch eben nicht der rationale Nutzenmaximierer ist, das war er noch nie, das ist ja totaler Blödsinn, dieses ökonomistische Menschenbild und der Glaube, man könne eben dann über rationale Märkte, die nie rational sind und die auch nie wirklich gut funktionieren, die Dinge lösen, das muss man endlich mal abschaffen, dieses Denken. Man muss sehr viel mehr die Schattenseiten, die Bigotterien, den menschlichen Faktor und den menschlichen Makel des Menschen auch mit in Rechnung stellen. Dann werden wir besser verstehen, warum Nachhaltigkeitspolitik auch so große Probleme hat. Und genauso muss es die Veranstaltungsbranche, wenn sie nachhaltig werden will, wahrscheinlich durchdenken. Ich denke gerade über ein Forschungsprojekt nach. Ich kenne keins, vielleicht kennst du das, aber wo man mal systematisch erhoben hätte, was denn die sekundären und tertiären Motive von Veranstaltungsbesuchern sind. Nämlich tatsächlich, und jetzt kann ich nach Zielgruppen differenzieren. Ich denke mal jetzt weiter. Ich habe junge Väter oder Mütter, die wollen mal raus. Die wollen mal
Ohne Baby,
die wollen mal durchschlafen. Das war, als meine Kinder klein waren, ein wichtiges Motiv, mal weg zu können. Dann sind es die, die vielleicht im älteren Alter sind, die eingeschlafene Ehen haben, Männer oder Frauen, die vielleicht den erotischen Kitzel erleben wollen, die andere Menschen kennenlernen wollen, die vielleicht ein unterschiedliches Bild von Monogamie haben als andere. Es ist ja gar nicht unredlich, darüber nachzudenken und zu sagen, wie gehe ich denn damit um, dass das auch Motive sind? Oder Menschen wollen andere Städte sehen. Wenn ich vom Land komme, will ich vielleicht nach New York. Ich habe mich immer gefragt, warum die Manager so unheimlich viel in der Welt rumfliegen. Die sind gezogen und getrieben vom Business und gezogen von der Urbanität einer Stadt wie San Francisco oder Los Angeles oder Shanghai oder New York. Die wollen dahin wegen der Stadt und nicht wegen des Jobs, den sie da machen.
Das ist auch sicher der Grund, warum es Verkäufertrainings in Dubai und Ärztekongresse in Singapur gibt.
Es sind Incentives. Ich belohne diejenigen, die gute Arbeit gemacht haben, dadurch, dass ich ihre Fortbildung finanziere, dass sie nach Dubai oder sonst wohin fahren. Das Ganze ist nur deswegen möglich, weil Energiepreise und Transportkosten so unerträglich niedrig sind. Wenn die höher wären, dann hätten wir jetzt schon ganz andere Strukturen. Vom Prinzip her nichts anderes, aber geringere Reichweiten wahrscheinlich.
Jetzt könnte man aus Nachhaltigkeitssicht ja sagen, weniger Veranstaltungen wären wünschenswert, weil weniger geflogen wird, weniger CO2 emittiert wird etc. Was ich beobachte in den letzten Jahren, auch durch die sogenannten sozialen Medien, ist, dass die Gesellschaft sich immer mehr aufspaltet in kleine Gruppen, in Filterblasen im Internet, wo Hass, wo Mobbing, Skandalisierung, Fake News verbreitet werden. Mein Eindruck ist, dass wir eigentlich ein Mehr an Kommunikation miteinander über die Grenzen von solchen Gruppen und Grüppchen und Szenen brauchen. Also die Frage wäre, ob wir aus sozialen Gründen nicht viel mehr Veranstaltungen als Begegnungsplätze der Gesellschaft bräuchten als weniger.
Das finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Es würde ja bedeuten, gleich mal eine, wie sagt man so schön, eine proaktive Strategie zu formulieren mit dem Sozialitätsverlust, den du gerade beschrieben hast, als Ergebnis der sozialen Medien. Wir haben ja vorhin gesehen, soziale Medien haben nicht nur Vorteile, sondern auch Schattenseiten. Und die Teilhabe- und Sozialitäts- und Peergroup-Versprechen der Industrie treten teilweise tatsächlich ein, aber haben diese Schattenseiten einer toxischen Individualisierung, so wie ich das nenne, die wir gerade erleben. Ich denke, es ist eine sehr gute Idee, den Gedanken mal weiter zu verfolgen, konstruktiv, ob denn solche Veranstaltungen oder eine andere Form von Veranstaltungen, die mehr auf das, was zwischen Menschen stattfindet, vielleicht auch eine spirituelle Dimension hat, dass man da eben ein Gegengewicht gegen den schleichenden Verlust von Sozialität durch die sozialen Medien und durch Digitalisierung schafft über eine Neudefinition der Veranstaltungsbranche. Das ist, finde ich, eine super Idee. Ich denke gleich weiter, mein Bruder ist Pfarrer, hat gerade ein Buch geschrieben über den Zustand der Religion und der Kirche, wo man ja auch sieht, wenn man das gelesen hat, die Kirchen haben einen wahnsinnigen Attraktivitätsverlust, nicht die Religiosität an sich, Spiritualität wird wahnsinnig gesucht, einfache Antworten werden gesucht, einfache Lösungen. Warum nicht darüber nachdenken, dass die Kirchen, die Staatskirchen in Deutschland beispielsweise, eben auch das, was sie ja immer waren, nämlich Orte der Begegnung im Gottesdienst. So sehr ich das auch ablehne, was da für Rituale überkommener Art nach wie vor.
Aber die Gemeinschaftlichkeit.
Es geht um gemeinschaftlich erlebte Spiritualität. Ich glaube, Spiritualität hat immer was auch mit dem Individuum, aber auch mit der Gemeinschaft zu tun. Und je weniger wir gemeinschaftliche Erlebnisse haben, weil wir in den Filterblasen sind, und nicht in Echtzeit uns begegnen, desto weniger habe ich ja auch spirituelle Erlebnisse als in der Gemeinschaft beispielsweise. Warum nicht darüber nachdenken, dass die Kirchen auch neue Formen von Veranstaltungsmanagement machen? Konfirmandenunterricht, das kann man teilweise dann digitalisieren und da macht man mal eine richtig schöne Konfirmandenfreizeit, die lange ist, die wirklich auch was kosten kann. Vielleicht auch mit älteren Gemeindemitgliedern, um dann eine Begegnungssituation zu schaffen. Das könnte doch für die Kirchen attraktiv sein, denke ich mal.
Lieber Stefan, ich habe dich jetzt in diesem Gespräch erlebt als jemand, der wirklich weite Bögen denkt, also von der Materie, etwas, was im afrikanischen Boden ausgegraben wird, bis zur spirituellen Veranstaltung. Habe dich als jemand erlebt, der sofort Impulse aufgreift, Forschung nach verborgenen Veranstaltungsmotiven. Das hat mir große Freude gemacht und ich möchte mich ganz herzlich für die Zeit bedanken, für die Inspiration in diesem Gespräch.
Ja, die habe ich ja auch wieder mitgenommen. Ich auch. Danke.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskulturen.